Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe heute. Und ich bin schon ganz gespannt, was die nächsten Wochen uns bringen werden mit dem Buch Ruth. Für diejenigen, die sich fragen, Mensch, wo finde ich das in meiner Bibel? Im Alten Testament ist das ein Buch, wenn du mit aufschlagen möchtest, recht weit am Anfang, nach den 5 Büchern Mose, Josua, Richter, und dann kommt das Buch Ruth. Ich muss gestehen, dass das Buch jetzt kein Buch ist, wo ich irgendwie drüber nachdenke, wenn ich morgens aufwache. Oder wenn ich ins Bett gehe, dann denke ich, ach, Ruth, das ist doch ein starkes Bibelbuch. Was wird mir fehlen, wenn ich das nicht hätte? Ich muss ehrlich gestehen, dass das Buch mir ziemlich weit weg scheint. Und beim ersten Nachdenken nicht so die Mega-Relevanz für mich hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich mit einer Schwester aus der Gemeinde sprach, dass ich jetzt vorhabe, mit der Gemeinde durch das Buch Ruth zu gehen, dann kam sofort dir entgegen, ja, ein typisches Frauenbuch. So für Frauenfreizeiten. Aber ich glaube, dass selbst wenn du keine Frau bist, dass du daraus Schätze heben kannst, und dass es nicht einfach nur ein Buch für Frauen ist. Übrigens sehr spannend als Nebenbemerkung für euch. Wenn manchmal ist es so, wenn man im Gespräch ist mit Menschen, die jetzt nicht so was mit dem Glauben zu tun haben und dem vielleicht auch abwertend gegenüberstehen, dann kommt oft der Begriff, das Christentum sei doch frauenfeindlich. Es ist sehr, sehr spannend, dass wir ein altes Testament haben, wo wir zwei Bücher finden, die als Überschriften Frauennamen haben, in der Zeit etwas Außergewöhnliches, Ruth und Esther, woraus wir schließen können, dass es keine per se Frauenfeindlichkeit gab. Ansonsten hätte man das Buch auch nach anderen Personen nennen können, denn es gab auch noch andere Personen, zum Beispiel im Buch Ruth, aber dennoch hat man Ruth oben hingeschrieben, so heißt das Buch, und das ist auch eine große Wertschätzung, auch an Frauen. Ich glaube, dass wir auch dieses Buch, auch wenn es vielleicht für mich, vielleicht für einige von euch auch unscheinbar scheint, dass wir daraus Schätze bergen können, weil wir im Neuen Testament lesen, in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und so können wir uns auch an Passagen heranwagen, die vielleicht erstmal weit weg scheinen. Unser Thema ist heute Hoffnung für Rebellen, Fragezeichen. Mal schauen, ob daraus ein Ausrufungszeichen wird. Die Verse, die uns heute beschäftigen werden, stehen im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 6. Die möchte ich gerne lesen und ihr könnt an der Wand mitlesen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi. In einigen Übersetzungen, das ist gängiger Naemi oder Naomi, das ist nicht egal, aber kann man unterschiedlich übersetzen. Meine Übersetzung sagt Naomi. Und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Wenn ihr euch in der nächsten Woche mal Zeit nehmt, das Buch kann man in knapp einer halben Stunde durchlesen. Es ist kein langes Buch, 4 Kapitel. Und als ich das erste Mal so gemacht habe, habe ich gemerkt, so die Verse, die plätschern so vor sich hin. So, der geht dahin und dann passiert das und dann geht er wieder dahin und ja, gut. Und ich glaube, dass wir die Tragweite der Aussagen im Alten Testament, im Buch Ruth und auch in diesem Kapitel, in diesen ersten Versen erst dann richtig begreifen können, verstehen können, für uns fruchtbar werden lassen können, wenn wir dieses Buch im Gesamtkontext, im Gesamtzusammenhang des Alten Testamentes sehen. Wir finden ganz zu Anfang im Vers 1, wie es heißt, und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Ja, was sollen Richter denn sonst auch machen? Das ist für denjenigen, der sich im Alten Testament jetzt nicht auskennt, erstmal so, ja, was soll das? Aber diese Angabe ist eine wichtige Angabe, denn die ordnet dieses Buch zeitlich ein, in eine Geschichte, in eine Historie, dass der Leser, der hebräische Leser, der das früher gelesen hat, auch wusste, zu welcher Zeit spielt das und warum sind die Informationen, die mir jetzt gleich kommen werden, interessant in diesem Kontext, dass das alles passierte in der Zeit, als die Richter richteten. Denn diese Zeitangabe ist zwar eine historische Angabe, aber wenn ich jetzt hier weiterreden würde, würde mir die 3/4 von euch wegschlafen. Denn ihr wollt keinen Geschichtsunterricht hören. Diese Angabe ist eine Zeitangabe, ja, aber sie ist mehr als eine Zeitangabe. Diese Angabe möchte uns mitteilen, hier geht es auch um einen geistlich-moralischen Zustand. In Israel. Das war nicht irgendeine Zeit. Wer das Alte Testament liest, weiß, Israel hat ganz verschiedene Phasen durchlebt. Phasen, wo Wohlstand herrschte, wo Segen da war. Kriege über Kriege. Viele, viele Texte im Alten Testament handeln von Kriegen. Und wenn du das Buch Richter liest, als die Richter richteten, das Richterbuch könnte interessant für uns sein, als ist das Buch genau vor Ruth. Und du das Buch liest, dann wirst du denken, boah, wenn das ganze Alte Testament wäre, das Buch Richter, das möchte ich nicht weiterlesen. Das ist so eine krasse Zeit, so eine schlimme Zeit, eine teilweise brutale Zeit. Die Bibel beschreibt schonungslos, was dort abgeht, wie dort gemordet und geschlachtet wird, was das Zeug hält. Und wie das Volk unterwegs ist. Die Richterzeit ist eine Zeit, wenn man sie von außen als Historiker beschreiben müsste, müsste man sagen, es ist eine gottlose Zeit. Es gibt ganz wenig Gotteserkenntnis, ganz wenig Gottesfurcht. Da gab es schon bessere Zeiten im Land Israel, wo die Menschen Gott geliebt haben, sein Wort gehört haben und es auch befolgt haben. Aber die Richterzeit war nicht so eine Zeit. Wenn du dich fragst, was war das denn für eine Zeit? Und das möchte ich jetzt mit euch machen, damit wir die Aussagen verstehen. Schlag einfach eine Seite vor und du kannst am letzten Vers vom Richterbuch erkennen, dass der Autor des Richterbuches zusammenfasst, was in dieser Zeit geschehen ist. Richter 21, Vers 25, endet das Richterbuch: In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist die Zusammenfassung vom Richterbuch. Und dann blätterst du weiter und dann kommst du und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten und dann hörst du die Geschichte von Ruth. Okay, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist eine Zusammenfassung, wo du dir vielleicht noch nicht so viel drunter vorstellen kannst. Lass uns mal eine Beschreibung hören. Und das ist am Anfang des Buches in Kapitel 2, Richter 2. Das möchte ich mit euch jetzt aufschlagen. Wo beschrieben wird, nachdem Mose das Volk Israel aus Ägypten geholt hat und Josua gemeinsam mit Josua dann Kämpfe gekämpft hat, dass sie ins Land Israel kommen, waren sie dann in Israel. Es gab ein paar Tumulte. Und dann heißt es, ab Vers 10, Mitte, beim Und fange ich an. Und das ist die Richterzeit. Und eine andere Generation kam nach ihnen, nach Josua und so weiter. Eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel in der Vergangenheit getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim.
Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn.
Wenn jemand dich einlädt, seinen Gott einfach mal so testweise anzubeten. Ich habe gestern ein Bild gesehen, wie deutsche Schüler in Moscheen zum Probebeten in eine Moschee gehen und sich alle hinwerfen.
Und sie liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie herlebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth.
Sind Namen, die wir jetzt nicht so kennen, aber es sind große, große Gottheiten oder Götzen in der damaligen Zeit. Du könntest heutzutage andere Namen finden.
Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie von ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen. Ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte, so waren sie bedrängt.
Da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer.
Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter. Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halsstarrigen Wandel. Das ist eine sehr, sehr krasse Beschreibung. Im Alten Testament, wenn du anderen Göttern Ehre bringst, außer den einen Gott, den wir anbeten, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, im Alten Testament Jahwe bezeichnet, wenn du anderen Göttern nachfolgst, dann ist das keine Kleinigkeit. Das wird mit Hurerei beschrieben, dass du dich völlig hingibst und hurst. Das sind krasse Beschreibungen. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und wir sehen in unserer Passage, dass die Richterzeit davon geprägt war, man tut, was recht war, in seinen Augen. Und wir haben diese Passage gelesen, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und diese zwei Kontraste werden immer wieder aufgezeigt im Richterbuch. Die einen tun, was recht ist, oder diejenigen, die nur das tun, was recht ist in ihren Augen, aus der Perspektive Gottes ist es etwas Böses, was sie tun in ihren Augen. Und wir finden im Richterbuch einen Zyklus, der sich immer und immer und immer, und wenn du denkst, es ist vorbei, und immer wiederholt. Und der sieht immer gleich aus. Ein kleines Beispiel. Kapitel 3, die Verse 7 bis 9. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascheren. Das hatten wir schon mal, oder? Sie rebellieren. Das ist Schritt 1. Vers 8, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Das ist Schritt 2, das Gericht Gottes. In Vers 9 lesen wir, und die Söhne Israel schrien zum Herrn um Hilfe. Umkehr. Schritt 3. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter oder einen Richter erstehen. Schritt 4, Rettung. Und dieser Zyklus wiederholt sich und wiederholt sich immer wieder. Du kannst das Richterbuch nicht lesen, ohne das zu erkennen. Wenn du die nächsten Seiten blättern würdest, dann würdest du die ganze Zeit sehen, Rebellion, Gericht Gottes, Umkehr des Volkes, Rettung. Rebellion, Gericht, Umkehr, Rettung. Und das geht und geht und geht und immer wieder. Und in diesem Zustand befinden wir uns, In diesen Zyklen und in diesen Zyklen befindet sich Elimelech, Naomi und die beiden Söhne. Ruth noch nicht, denn die ist ja keine Israelitin, dazu kommen wir noch. So, das ist die Zeit, das ist der geistliche, der moralische Zustand. Wenig Gotteserkenntnis, Gott vergessen, was er getan hat. Man vergisst die Geschichte, die Verheißung, die Gott gegeben hat. Man vergisst, dass man in einem Land ist, was Gott gehört, was Gott den Israeliten gegeben hat und wo er möchte, dass man treu ist und seinen Segen erfährt. Aber was tut Elimelech? Ruth 1, 1 bis 2. Und es geschah in den Tagen, als sie Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Was tut Elimelech? Elimelech tut das, was in seinen Augen recht ist. Und dass er nach Moab geht, zu dem Nachbarvolk, zeigt, dass Elimelech völlig geistlich fertig ist. Dass er geistlich überhaupt gar keine Sensibilität hat, was sein Schritt überhaupt bedeutet in den Augen Gottes. Er schaut nämlich nur, dieser Schritt scheint mir jetzt gut, ich hungere hier, dort ist das Gras grüner. Ich müsste auf diese Wiese, ich müsste auf diese Weise, denn da habe ich grünes Gras, nicht so wie hier. Hier kriege ich Futter, hier kriege ich Essen, hier habe ich Wohlstand. Ich tue, was recht ist in meinen Augen. Und er überlegt nicht eine Sekunde. Könnte das den Herrn vielleicht missfallen? Er gehört zu denen, von denen wir gelesen haben, dass sie Jahwe, den Gott Israels, nicht kennen und auch die Verheißungen nicht kennen. Und dass er nach Moab geht, das ist nicht nur einfach eine Ortsangabe im Navigationsgerät. Bitte biegen Sie links ab. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Jetzt bin ich in Moab. Moab ist nett. Hier bleibe ich. Ich bin zwar ein Fremder, aber hier ist gut sein. Das ist mehr als eine Ortsangabe. Wir lesen das schnell, aber wenn wir das Richterbuch kennen, wenn wir es vorher gelesen haben, wenn wir es in den Kontext einbetten, merken wir, das ist absurd. Das ist völlig fertig, so zu handeln. Lass uns mal Richter 3 lesen. 2 Verse. Und zu erkennen, warum das völlig Banane ist, was er dort macht. In Versen 14 und 15. Richter, Kapitel 3, die Verse 14 und 15 anfangen. Nachdem die Israeliten das tun, was böse in ihren Augen ist, was böse in Gottes Augen ist, heißt es, und die Söhne Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Und das war jetzt nicht so nett, denn es heißt, da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen. Wieder dieser gleiche Zyklus. Moab ist nicht einfach ein nettes Völkchen, was kommt und denen hilft, irgendwie auf die Beine hilft, dass sie wieder eine stabile Regierung bekommen. Nein, sie dienen ihm und das sind Unterdrücker. Und das ist so eine Unterdrückung, so eine politische Gewalt, dass sie sagen, dieses Volk Moab, das hat Macht über uns. Sind wir das Volk? Sind wir wirklich das Volk, das von anderen überwältigt werden sollte, oder sollte es vielleicht andersrum sein? Dass wir souverän sind, dass wir einen Gott haben im Himmel, der uns helfen kann. Und sie merken, Moab ist nicht wirklich attraktiv, ist nicht wirklich gut zu uns. Wir müssen schreien um Hilfe. Und Gott hört und Gott rettet. Aber was macht Elimelech? Er geht zu den Feinden. Jetzt könnte man sagen, ja, hast du nicht ein bisschen wenig Verständnis, hast du wenig Verständnis, sag mal locker, da war Hungersnot und der möchte doch nur für seine Familie sorgen. Wir lesen es ja, ne? In den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Ja, ist das nicht Grund genug, um zu bleiben? Es ist eine Ironie des Textes, dass in Bethlehem, was übersetzt heißt, Haus des Brotes, eine Hungersnot entsteht. Und das könnte vielleicht für den sensiblen, gottsensiblen Menschen in Israel vielleicht ein Fingerzeig sein. In dem Haus des Brotes ist Hunger. Dort könnte vielleicht etwas faul laufen. Er kommt in eine Hungersnot. Ich weiß nicht, ob er dafür verantwortlich war. Ich glaube, es ist das ganze Volk, was komisch unterwegs ist, im Chaos lebt, Gott sich von Gott verabschiedet hat, Gott ausgeklammert hat aus ihrem Leben und dann passiert das. Und dann kommen Dinge ins Leben, Entscheidungen, die das Leben für uns trifft, wo du nichts machen kannst. Dass auf einmal eine Hungersnot ist, ja, das ist vielleicht subjektiv betrachtet Pech. Und so gibt es Entscheidungen in unserem Leben, die nicht wir treffen. Vielleicht kennt ihr sowas. Dinge, die auf einmal passieren, in dein Leben hineintreten und du fragst dich, warum passiert das jetzt? Mich hat niemand gefragt, dass das passiert. Hätte mich jemand gefragt, wird zu Hungersnot, hätte ich gesagt, nee. Und so wird eine Entscheidung getroffen über dein Leben, wo du keine Handhabe hast, wo du nichts tun kannst. Und solche Phasen im Leben, solche Entscheidungen, die das Leben für dich trifft, nötigen uns zu Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und so steht Elimelech jetzt vor der Wahl. Verlasse ich meine Heimat? Verlasse ich das? Ganz kurz ein Zwischenwurf. Hier sind viele Kulturen, viele aus anderen Nationen. Und viele aus Deutschland gehen in andere Nationen. Dieses Thema ist nicht eins zu eins übertragbar, dass jeder in seinem Zuhause bleiben soll. Wir reden hier alttestamentlich über Israel, das Volk Gottes, was ein Land bekommen hat. Ja? Also hier geht es nicht darum, dass man nicht auswandern darf. Darum geht es nicht. Es geht um das geistliche Prinzip, was Gott dem Volk gesagt hat. Und das ist das verheißene, das versprochene Land für sie. Und Elimelech steht jetzt vor der Wahl, in dieser Hungersnot, diese Entscheidung, die er nicht getroffen hat, was tue ich? Verlasse ich das verheißene Land und suche das gottlose Volk auf, um ein wenig Glück in meinem Leben zu bekommen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, ich harre aus. Ich bete, ich flehe, ich kehre um mit meinem ganzen Volk und wir bringen das vor die Füße Gottes und sagen, Herr, du siehst die Not. Und dass man wartet und auf Gott vertraut, dass er einen versorgt in dieser Not. Und diese Entscheidungsmöglichkeit haben wir. Diese Entscheidungsmöglichkeit hat Elimelech. Vertraue ich auf den Herrn, dass er so groß ist, dass er trotz Hungersnot meine Familie durchbringen kann, aber ich bleib ihm treu, indem er nämlich aus dem Land Gottes rausgeht, zeigt er seine Untreue und seine Rebellion. Was wir in der Geschichte von Elimelech und Naomi sehen, ist, dass das, diese Zyklen, die es für das Volk Israel gibt, dass sie als einzelne Familie dasselbe auch durchleben. Die Geschichte beginnt mit Rebellion. Sie wenden sich von Gott buchstäblich ab. Ich frage mich, was hat Elimelech gedacht? Hat er nicht gedacht, wird Gott vielleicht hören, wenn ich bete? Das Richterbuch, Kapitel 10. Nachdem es heißt, und die Söhne taten, was böse war in den Augen des Herrn, und dass der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel aufgrund ihrer Rebellion, heißt es in den Versen 10 bis 16. Da schrien die Söhne Israels zum Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Und der Herr sprach zu den Söhnen Israels, ist das nicht so? Von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Söhnen Ammon, von den Philistern, und als die Sidonier und Amalekiter und Maoniter euch quälten, und als ihr da zu mir schriet, da habe ich euch aus ihrer Hand gerettet.
Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Da sagten die Söhne Israel zu dem Herrn, wir haben gesündigt. Tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur rette uns doch am heutigen Tag. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Krass, wie Gott redet, wie er provoziert. Siehst du deine Entscheidungen? Dann lauf doch zu dem Gott, zu dem du hingegangen bist. Aber und der Text sagt, dass Gottes Seele ungeduldig ist und er sich sehnt nach einer Herzenswandlung, nach einer Herzensumkehr, dass du nicht deine Not als erstes siehst, sondern den Versorger, der dich aus der Not herausretten kann. Das ist das Verlangen Gottes. Und das sieht Elimelech in seiner Situation nicht. Er sieht einfach nur sein eigenes Verlangen, in dieses feindliche Land zu gehen, Gott untreu zu werden, aber da ist Essen. Menschlich gesehen, versteht mich nicht falsch, menschlich gesehen kann ich das alles nachvollziehen. Und ich bete, wenn ich in so eine Situation komme, dass ich genauso schlaue Sprüche klopfe wie jetzt. Mir geht's gut.
Aber in Prediger 12, Vers 1 heißt es, und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Wenn du nicht in dieser Situation steckst, dann hör gut zu. Versinke in Gottes Weisheit, auch wenn du jetzt nicht vor dieser Konfrontation stehst. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen. Denn wenn sie kommen und du nicht vorbereitet bist und keine Beziehung zu deinem Schöpfer hast, dann wirst du in den Tagen des Übels, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, wirst du nicht standhaft stehen bleiben können und sagen, Herr, ich bin dir treu, sei du mir treu. Und Elimelech hat in seiner Jugendzeit nicht auf seinen Schöpfer gehört. Er gehört zu einer Generation, die gedacht hat, ich krieg's auch alleine hin. Ich schaffe es auch alleine. Ich brauche niemanden über mir. Und das ist das größte Paradoxon, denn es heißt nicht einfach in unserem Text, dass ein Mann nach Moab ging. Es heißt, dass der Mann hieß Elimelech. Eli, mein Gott, Melech ist König. Das bedeutet, der Name Elimelech, mein Gott, ist König, auf Hebräisch. Und Elimelech zieht nicht als Missionar nach Moab, um von seinem tollen Gott zu berichten. Elimelech zieht als sein eigener König los und möchte sich sein eigenes Königreich aufbauen, sein eigenes Königreich basteln und denkt, dass er damit langfristig Versorgung erfahren wird. Elimelech fragt nicht nach Gottes Plänen und seinen Willen. Sein Leben hat keinen Anhaltspunkt, dass wirklich sein Gott auch sein König ist. Und das ist die Frage für uns. Ist dein Gott wirklich dein König? Ein frommer Name hilft da nicht weiter. Und wir haben die frommen Namen über unsere Stirn stehen, Christ. Fromme Namen verändern nichts. Und seine Familie ist in diesem geistlich katastrophalen Zustand gefangen. Klar, wenn der Mann sagt, hier geht's lang, in der Zeit, dann ist man mitgegangen.
Das sieht heutzutage ein bisschen anders aus.
Aber zu der Zeit war es so. Und dennoch gab es auch im Alten Testament starke Frauen.
Es ist nicht so, dass die erst in den letzten 50 Jahren aufgestanden sind. Auch im Alten Testament gab es Frauen, die mitgedacht haben. Es gab zu jeder Zeit Frauen, die mitgedacht haben und ihren Mund geöffnet haben.
Und in dieser Phase hätte Naomi und ihre beiden Söhne hätten zumindest überlegen können, ist das jetzt richtig, was Vater tun will?
Und man sieht, sie sind einfach nur Mitläufer. Sie gehen einfach mit.
Wer nicht um seine Stellung weiß und wer nicht um die Stellung Gottes in seinem Leben weiß, der wird auf krumme Wege kommen. Und das möchte uns Ruth Kapitel 1, die ersten Verse mitteilen. Weißt du um deine Stellung? Ist dein Gott König? Entscheidungen, die das Leben für uns fällt, nötigen uns zu Entscheidungen, die von uns getroffen werden müssen. Und oft denken wir, dass die beste Wahl ist, einen anderen Ort zu finden, wo alles besser ist als hier, wo alles besser ist als jetzt in meiner Situation. Und wir sind auf der Suche nach wirklich zeitlich vergänglichem Glück, Wohlstand, Sicherheit. Und das scheint bei einigen Christen die Maxime zu sein. Das wichtigste Kriterium, wo kriege ich Wohlstand und diesen Weg schlage ich ein. Aber wenn dein Gott wirklich König ist, dann sollten die langfristig geistlichen Konsequenzen für dich das oberste Kriterium für deine Entscheidungen sein. Wohlstand kommt und geht. Aber es gibt einen, der bleibt. Prüfe, auf welcher Grundlage du Lebensentscheidungen triffst. Ich bewundere Christen, die sagen, ich kenne selber solche Christen, die haben gesagt, Waldemar, ich brauche einen neuen Job. Hier finde ich nichts. Aber ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich gehe nicht einfach in eine Bombenfirma und geistlich werde ich arm. Ich werde mir zuerst eine Gemeinde suchen, wo Gottes Wort gepredigt wird und wo man geistlich wächst. Und wenn ich die gefunden habe, dann werde ich Gott sagen, Herr, an diesem Ort brauche ich Arbeit.
Menschen, die das machen, meine Erfahrung von dem, was mir geschildert wurde, haben erlebt, Gott ist treu.
Aber die Frage ist, was ist deine erste Priorität? Was ist deine Grundlage? Was sind die Kriterien für deine Entscheidung? Ich habe nichts gegen gute Jobs. Gott segne dich mit einem guten Job. Gott segne dich mit gutem Gehalt. Gerne auch mit Sicherheit, Wohlstand und Glück. Aber wenn es das Einzige ist, wenn es das erste Kriterium ist, dann werden wir früher oder später für unsere Entscheidungen bezahlen müssen. Verse 3 bis 5 sehen wir, dass Elimelech bezahlen musste. Da starb Elimelech.
Der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, nicht Oprah, Orpa. Und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Naomi blieb zurück mit ihren beiden Söhnen.
Wenn der Hebräer das liest, sie blieb zurückbleiben, dann wird er sich daran erinnern, okay, im Alten Testament lese ich, woher dieses Wort stammt, dieses Zurückbleiben, ist dasselbe Wort, was im Alten Testament immer wieder für die Gruppe von Menschen benutzt wird, die dem Gericht Gottes entgehen und die Chance haben zur Umkehr. Man nennt das für den Bibelkenner der Überrest. Vielleicht schon mal gelesen in der Bibel. In den Propheten ganz, ganz, ganz oft. Gott verspricht, es wird einen Überrest geben, der bleibt verschont. Und dieser Überrest, weil Gott nicht alle vernichten will, dieser Überrest, der soll in den neuen Wegen gehen. Und das ist spannend. hier zu lesen, dass der Hebräer denkt, und Naomi mit ihren beiden Söhnen blieb zurück. Es bleibt ein Rest, es bleibt ein Überrest, der wieder neu vor der Entscheidung steht. Wo geht's hin? Mit Gott oder ohne? Und sie hätten sagen können, das, was wir hier passiert, was wir hier erleben, sollte uns das motivieren, zurück zu Gott zu gehen und treu zu werden? Unser Text sagt, dass sie noch tiefer verstrickt werden in ihre eigenen Pläne, nicht in Gottes Pläne. Sie fallen noch tiefer in ihre Gedanken, wie das Leben zu funktionieren habe. Und was tun die Söhne? Sie heiraten moabitische Frauen. Für uns heutzutage ist es kein Problem und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du eine ausländische Frau hast. Ja, Multikulti ist okay. Das ist kein Problem. Aber zu der Zeit, es gibt Altes und Neues Testament, zwei Bünde. Ja, es gibt einen Unterschied in der Zeit. Und im Alten Testament hatte Gott ganz klare Regelungen für die Israeliten. Und er hat gesagt, heirate keine Moabiterin oder keine Ausländerin. Nicht, weil das alles solche schlechten Frauen sind, weil die nicht kochen können und auch nicht sauber machen können. Das ist Blödsinn. Die Argumentation in dem Gesetz Mose war die eine. Wenn du eine ausländische Frau nimmst, das sind keine geistlich neutralen Menschen, die sagen, ach, was hast du für einen Gott, mal schauen. Sondern das sind alles Menschen, die haben Götzen. Die dienen anderen Göttern. Und wenn du dich an diese Frau hängst, wirst du sehen, du machst den ersten Kompromiss und du wirst den zweiten machen, den dritten und den vierten. Und am Ende wirst du dich auf den Knien sehen, aber nicht vor Jahwe, sondern vor einer billigen Statue, die irgendjemand gezimmert hat und hat gesagt, diese Statue kann hören. Eigentlich sollten das Naomi und die beiden Söhne wissen. Aber sie werden noch tiefer verstrickt. Und sie sind dort 10 Jahre. Man könnte sagen, okay, 10 Jahre ging's mehr oder weniger gut. Mehr oder weniger. Nicht alles perfekt, aber sie konnten 10 Jahre dort gut leben. Und hatten Frauen. Das ist die menschliche Perspektive der 10 Jahre. Aber Gottes Perspektive ist, und das zeigt unser Text, dieses Leben wird innerhalb von 3 Versen ruiniert. Es braucht keine 3 Verse und das ganze Ding ist im Eimer. Und die Katastrophe ist perfekt. Wir denken uns manchmal, Mensch, es läuft, es geht und ich komme auch alleine klar. Und das ist oft eine Klage auch bei den Psalmisten. Die sagen, Herr, ich schau dir diese Gottlosen an, was sie anfassen, das gelingt. Die haben Wohlstand, die haben Sicherheit und was ist mit mir? Und dann oft heißt es ganz zum Schluss, schau auf ihr Ende. Aber wir sind in so einer kurzlebigen Zeit, dass wir gar keine Zeit oft mehr haben. Und das sage ich nicht über euch, das sehe ich bei mir, dass wir oft keine Zeit mehr haben, unseren Blick mal zu heben und zu überlegen, was passiert da hinten? Was ist die Konsequenz dessen, wenn ich das jetzt tue? Aber oft denken wir darüber gar nicht nach. Schauen ganz schnell, was bringt mir jetzt in diesem Augenblick akute Befriedigung? Und das nehme ich mir, das brauche ich, das will ich, das ist gut für mich. Oh, wenn ich sehe, dass es 1, 2, 3 Mal klappt, 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal, 10 Jahre, es geht. Selbst wenn Entscheidungen, die das Leben für uns trifft, uns nicht gefallen, Hungersnöte, andere Schwierigkeiten, sind und bleiben wir, und das möchte uns dieser Text im Buch Ruth sagen, dass wir für unsere Entscheidung verantwortlich sind. Dass wir die Konsequenzen tragen müssen für das, was passiert. Und wenn wir nicht bereit sind, Kurskorrekturen vorzunehmen, werden wir einen höheren Preis zahlen für unsere Entscheidungen. Der Preis für den einen Elimelech ist schon hoch. Aber wenn du deine Kurskorrektur nach hinten schiebst, der Weg zurück wird nicht einfacher.
Und die innerliche Hürde, die wird auch immer höher, noch einmal die Umkehr zu schaffen. Kennen wir das nicht vom Gleichnis vom verlorenen Sohn? Lukas 15, der zu seinem Vater sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Vater, ich erkläre dich für tot. Gib mir mein Erbe und ich gehe. Und es wird auch irgendwie klappen. Und es hat auch geklappt. Bis alles weg war. Bis alles verzockt war. Der Moment der Umkehr zu sagen, Mensch, ich war deppert, zurück. Aber innerlich war die Hürde schon so groß, so hoch. Es ist besser, dass ich zu den Schweinen gehe, als Jude. Wir haben vielleicht nicht mehr so viel mit so viel Juden zu tun. Sprich mal mit einem Muslim und sag, hast du Bock auf Schweinehüten oder so? Dir wird er den Kopf abpacken, dass er zu den Schweinen geht. Und er sagt, ich gehe zu den Schweinen. Er war schon so tief verstrickt und er verstrickt sich immer tiefer in seinen eigenen Plänen und ist nicht bereit einzugestehen, es war nicht korrekt. Das erinnert mich irgendwie an einen Fall der Steuerhinterziehung, ich möchte den Namen nicht sagen, von einem sehr, sehr populären Mann in unserem Land, bei dem es aufgeflogen ist, dass er keine Steuern bezahlt hat oder zumindest zu wenig. Ich weiß nicht alles, aber was ich weiß, war interessant, dass zuerst waren es 3,5 Millionen hinterzogene Steuern. Dann auf einmal, ein paar Tage später, waren es 15 Millionen. Später waren es 18,5. Zum Ende hin wurden es dann 27 und schlussendlich waren es dann 28,5 Millionen. Von 3,5 Millionen auf 28,5 Millionen, also ich kann vielleicht mit 3,5 Euro und 28,5 Euro mithalten. Wo jeder, ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber ich hatte so das Gefühl, dass jeder im Land denkt, boah, sag's doch einfach direkt raus. Komm, pack aus. Das ist doch armselig, das ist doch lächerlich. Du machst dich zum Affen. Und das jeden Tag ein Update, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr. Und es ist natürlich einfach, auf dem Sofa zu sitzen und dann diesen armen Mann sich anzuschauen und zu sagen, ei, 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 was für ein Lappen. Wir haben exakt das gleiche Problem. Da braucht auch nicht einer seinen Finger heben und auf diesen Mann zeigen. Wir alle neigen dazu, das zu tun, was recht ist aus unseren Augen. Die Frage ist, was ist das für Gott aus seinen Augen? Ein kluger Pastor und Theologe, dessen Namen ich nicht wirklich aussprechen kann, hat dazu geschrieben, manchmal ist unser Stolz das größte Hindernis für die Umkehr nach Hause. Wir hassen den Gedanken, nach Hause zu unseren Familien mit unserem zertrümmerten Leben zurückzukehren und zugeben zu müssen, dass unsere frühere Wahl falsch gewesen ist. Irgendwie scheint es leichter, den Schmerz der fortdauernden Leere zu ertragen, als unser Streben nach Erfüllung an einem falschen Ort zu bekennen und einzugestehen. Irgendwie scheint es leichter, den Schmerz der fortdauernden Leere zu ertragen, als unser Streben nach Erfüllung an einem falschen Ort zu bekennen und einzugestehen. Und auch das erleben in den Versen 3 bis 5 sie erlebt das vor allem. Denn die Verse 3 bis 5 haben wie eine literarische Klammer. In Vers 3 heißt es, sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. Und in Vers 5, sie blieb ohne ihre beiden Söhne zurück. Am Ende ist Noomi ganz allein. Ihr Weg, sich ein eigenes Königreich zu basteln, führt in die Einsamkeit. Die Frage ist, sie blieb ohne Mann und ohne Söhne zurück. Wo sind die Schwiegertöchter? Sind die etwa nichts? Wir werden darüber nächste Woche nachdenken. Dieser Vers spricht Bände über die Beziehungskonstellation zwischen Ruth und ihren beiden Schwiegertöchtern. Das hier nicht heißt, sie war ohne Dings, aber sie war mit. Noomi war in ihrer Situation allein, sie war isoliert. Und die Beziehung werden wir uns nächste Woche anschauen. Und Noomi steht an diesem Punkt, wo sie alles verloren hat, wieder vor der Entscheidung. Versinke ich erneut in meiner Rebellion oder kehre ich endlich um? Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Noomi hört von der Fürsorge Gottes und konnte wahrscheinlich erkennen, der Zyklus wiederholt sich. Nicht ihr Zyklus, sondern der Zyklus Israels. Rebellion, Gericht, Umkehr, Rettung. Rebellion, Gericht, Hungersnot. Sie gehen weg, fallen selber in Rebellion, erleben auch Gericht, aber sie erleben keine Rettung. Aber sie hören, da gibt es Rettung. Das bedeutet, dort ist Umkehr geschehen. Und sie entscheidet sich in dem Augenblick, den Segen Bethlehems nicht zu verpassen, ihren Stolz zu überwinden, einzugestehen, dass kurzfristiges Glück ohne Gott keine Erfüllung bringen kann. Und wendet sich um und geht. Merkt ihr, wie der Prozess der Rebellion, des Gerichts, der Umkehr und der Rettung, dass sich das in dem Leben von Noomi wie eins zu eins wiederfindet? Sie hat Rebellion erlebt, sie hat das Gericht erlebt in ihrer eigenen Familie. Jetzt steht sie vor der Umkehr. Die große Frage ist für sie, wird sie in ihrem eigenen Leben eine Erneuerung und eine Rettung finden? Ein gewisses Wagnis für sie. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen im Buch Ruth, welchen Weg Gott mit Noomi hat. Gottes Wege mit Noomi sind natürlich schmerzhaft. Das möchte ich auch überhaupt gar nicht runterspielen, als wenn das eine leichte Kiste wäre. Das ist dramatisch. Und was Gott da zulässt, ist heftig. Aber von Gott ist alles bedacht und ermessen. Ihm entgeht da nichts. Er weiß darum, er ist gerecht, aber er ist auch treu. Aber Noomi erfährt, dass Gott den Hochmütigen widersteht und dass er den Demütigen Gnade gibt. Ich glaube, unsere Verse sagen uns, ja, es gibt Hoffnung für Rebellen. Es gibt auch Hoffnung für uns, wenn wir weglaufen, wenn wir verstrickt sind, wenn wir immer weiter wegrennen und wenn wir das Gefühl haben, es ist kein Weg mehr zurück. Mit dem, was ich gemacht habe, das kann ich nicht offenlegen. Noomi hat's gemacht. Noomi ist umgekehrt. Egal wie verstrickt und wie versunken wir im Dreck sind, es gibt einen Weg nach Hause. Und das müssen wir ergreifen, festhalten. Auch wenn du gerade auf einem tollen Weg bist und hier in diesem schönen Raum sitzt. Vielleicht wird es Tage geben. Vielleicht kennst du Menschen, die auf Abwege gekommen sind. Schreib nicht ab. Es gibt Wege nach Hause. Und das ist unsere christliche Hoffnung. Und damit möchte ich schließen.
Das ist ein zutiefst christliches Buch, obwohl es im Alten Testament steht und nicht einmal Jesus vorkommt. Denn Jesus Christus ist doch die Person, die selbst in unser Moab gekommen sind, in das fremde Land hineingekommen ist, aus dem Himmelreich runter in das feindliche Gebiet, was Gott nicht kennen will, ist er runtergekommen. Warum hat er das gemacht? Um uns echte Erfüllung und echten Segen zu geben. Er ist gekommen, um unser Papierhaus, Papierkönigreich, um es niederzureißen und um sein himmlisches Königreich anbrechen zu lassen. Das ist sein Ziel. Er ist gekommen, damit wir das Gericht unserer Rebellion nicht tragen müssen. Sondern er ist gekommen, um die Strafe unserer Rebellion auf sich zu nehmen und am Ende ganz allein am Kreuz zu hängen. Verlassen, verspottet, hängt er da. Und er ist gekommen in unser Moab, um uns zurück nach Hause zu bringen.
Lasst uns beten. Herr, ich danke dir für